20 Unternehmer sind 10 bis 20 Stunden angereist für unser Dubai Mastermind Event. Und ich hatte einen Speaking Slot, wo ich mir gedacht habe, was ist der größte Mehrwert, den ich Ihnen mitgeben kann? Was außer Frage ist, um Wachstum schaffen zu können, über 200.000, 300.000 Euro Monatsumsatz, geht es nicht mehr nur um individuelle Power von dir als Unternehmer, sondern es geht darum, ein bärenstarkes Team aufzubauen. Und starkes Team benötigt Leadership, benötigt Recruiting und du musst eine gute Kultur kreieren. Und was die Dinge sind, die wir früher ganz anders gemacht haben, wo wir bei 200.000 Euro monatlich gestruggelt sind, weiter zu wachsen, wo wir jetzt sind, wo wir konstant über 500.000, 600.000 Euro Monatsumsatz machen, was die Dinge sind, die wir umgestellt haben in unserem Leadership, in unserem mentalen Denken und in dem, wie wir unsere Firma führen und bauen, habe ich Schritt für Schritt runtergebrochen und bei unserem Mastermind präsentiert. Und dieses Video kriegst du jetzt for free. Das heißt, schaust dir bis zum Ende an, ich würde dir wirklich empfehlen, schreib mit, brich die Sachen runter und vor allem sei maximal aufmerksam, damit du den mentalen Shift schaffst für weiteres Wachstum. Viel Spaß dabei. Dann würde ich sagen, wir starten als erstes einmal ganz kurz rein mit dem Thema Business Building. Und zwar, grundsätzlich ist ja so, der einzige Weg, um ein Business gut aufzubauen, ab einem gewissen Level, ist so ein bisschen eine gute Teamkultur zu kreieren. Ja? Und um eine gute Kultur zu kreieren, braucht es drei Dinge meines Erachtens nach. Du brauchst ein stetiges, konstantes, gutes Recruiting. Je besser du im Recruiting bist, je bessere Bewerber du generieren kannst, umso besser ist dein Business. Und wir haben bis jetzt keine Stelle gehabt, die wir nicht über Social Recruiting sinnvoll besetzen haben können. Deshalb ist Social Recruiting meines Erachtens auch ein absolutes Must-System in jeder Firma. Social Recruiting ist ein absolutes Must. Wir haben gute, sehr, sehr erfahrene Sales-Leute rekrutiert. Wir haben sehr erfahrene Marketing-Leute rekrutiert. In jeder Stelle eigentlich gibt es Leute, die diese Stelle schon haben. Und wenn du eine Stelle hast, die ein absolutes Unicorn ist, dann ist die Firma höchstwahrscheinlich nicht richtig gebaut. Bedeutet, du hast die Stelle nicht richtig gebaut. Wir haben früher zum Beispiel auch einmal eine Stelle gesucht, die wir nicht wirklich besetzen konnten. Das ist daran gelegen, dass die Stelle eigentlich nicht rückwirkend jetzt wissend, nicht smart gebaut war, dass man deshalb ein Unicorn gesucht hat, was nicht existiert. Weil du willst deine Firma eigentlich so bauen, Talente, die es im Markt gibt, der Talentepool, der existiert, dass du damit dein Business mehr oder weniger bauen kannst. Du willst deine Leute educaten und trainieren, aber du willst die richtigen Leute schon rein rekrutieren. Wie wir es früher gemacht haben, ist, wir haben ganz am Anfang blinde, zahnlose Leute in unsere Firma geholt und die zu Okay-Playern gemacht. Heute machen wir es sehr anders. Heute haben wir einfach viel, viel höhere Standards. Und das kann nur entstehen durch konstanten Recruiting-Flow, wenn man so in einer Abundance ist. Ja? Kennt irgendwer das Buch 15 Conscientious of Leadership, oder wie das Buch heißt, genau? Das ist ein gutes Leadership-Buch. Auf jeden Fall, da geht es darum, dass Führung funktioniert nur dann gut, wenn du in gewisser Weise in Abundance bist. Ja? Wenn du super in Scarcity bist, dann kannst du schwer führen, dann kannst du schwer mehr von den Leuten demanden, dann kannst du nicht mehr von ihnen sozusagen rausholen. Das Ziel in der Führung ist, einen Inkubator zu machen, wo du die Leute beflügelst, aber auch stretched, wo du schaffst, dass sie mehr machen als sonst. Weil wenn sie mehr machen, werden sie besser und je besser sie sind, umso juhu fürs Teammitglied, weil es besser wird, mehr verdienen kann, bessere Skills hat, juhu für dich, weil die Firma natürlich wachsen soll und Entwicklung da sein soll. Und das ist nicht nur ein Headcount sozusagen, sondern ein Headskill ist das Entscheidende. Und das ist sozusagen, das erste ist Recruiting. Und ein großer Fehler, wenn man Stellen hat, wo man nicht absolut gute Teammitglieder hat, ist, weil man entweder das Recruiting nicht gut aufgesetzt hat oder nicht konstant kontinuierlich macht. Das Ramping.
Was? Warte, wir geben das Playbook, unser Sales-Team-Playbook, kostenlos her. Leute, crazy. Unter diesem Video kriegt ihr unser Sales-Team-Playbook, wie wir innerhalb von 30 Monaten ein Sales-Team aufgebaut haben, was nachhaltig 600.000 Euro Monatsumsatz macht. Absurd crazy, geben wir komplett kostenlos her. Recruiting, Know-how, Verständnis von Provisionssystemen und allen möglichen Sachen, da fliegt sogar das Mikro rum, wie krass das ist. Deshalb, wenn du ein Sales-Team aufbauen möchtest, klick unter diesem Video auf den Link und hol dir unser Sales-Team-Playbook. Absurd magisch.
Das ist das, wie man Leute herantrainiert. Zum Beispiel, wir haben jetzt erstmalig eine Person, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, Ramping. Wir haben erstmalig jetzt im Closing, habe ich früher das Closing-Ramping in meiner Welt ganz falsch gemacht. Mittlerweile mit dem Scham haben wir es jetzt das erste Mal wirklich, wirklich gut gemacht. Das heißt, wie haben wir aus einem Setter einen Closer gemacht? Der Scham hat sich logischerweise wie immer Sales Calls angeschaut. Aber ich habe jeden Tag vor dem Daily Huddle eine Stunde mit ihm ein Meeting gehabt, wo ich einfach Analyse durchgegangen bin, Einwandbehandlung durchgegangen bin und was bin ich vor allem in der Tiefe durchgegangen, wie ich den Kunden beraten würde. Wir sind jeden einzelnen Sales Call durchgegangen, habe geschaut, wie ich ihn beraten würde und habe Core Reviews gemacht. das für 2-3 Wochen und damit hat der Scham jetzt mittlerweile, Scham hat eine gute Qualität, aber er hat trotzdem mit 19 Sales Calls hat er, glaube ich, 7 abgeschlossen oder irgendwas. Ich weiß nicht, müssen wir die Zahlen genau anschauen. Aber sehr, sehr gute Abschlussquoten dafür, dass es seine ersten Calls waren und dafür, dass unser Produkt sehr komplex und sehr breit ist. Ja, weil in meinem Call sitzt der IT-Unternehmer, im anderen Call sitzt die große Agentur und so weiter und so fort. Wir haben sehr Variety an Kunden. Und das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Wenn du einen guten Ramping-Prozess hast, der auch effizient ist, die Calls mit ihm habe ich alle recorded, hochgeladen und dadurch kann ich neue Closer so rampen, dass die inhaltlich genau trainiert werden, wie ich die einzelnen Buying-Persona trainieren würde, also beraten würde. Und dadurch ist der Prozess sehr, sehr systematisiert. Wenn ich jetzt neue Closer rampen will, dann kann er zuerst das ganze Ramping vom Scham anschauen und dann kann ich täglich mit ihm einen Call machen. Und dadurch habe ich nicht so mental das Gefühl, wenn jetzt ein Closer wegfallen wird oder wir einen neuen brauchen wird, habe ich nicht das Gefühl, fuck, Alter, bis ich jemanden wieder finde, der so gut ist, Alter, da geht ein Viertel in Böhmen ein. Ja? Das ist das, was man häufig hat bei einzelnen Stellen, wo man sich denkt, Alter, wenn ich den Keyplayer verliere, dann ist es richtig im Arsch. Ja? Und grundsätzlich Keyplayer verlieren willst du auf gar keinen Fall. Aber du musst trotzdem Systeme haben, wenn es passieren würde, dass die Firma nicht große Probleme verursachen würde. Ja? Und das ist sozusagen Ramping. Und es braucht es in jeder Schlüsselposition, brauchst du einen guten Ramping-Prozess. Und wir sind gerade dabei, in jeder einzelnen Position die Ramping-Prozesse, um wirklich radikale Stufen zu verbessern. Ich zeige euch beispielsweise ganz kurz, man sieht es da nicht, aber Setter-Ramping. Also der Tim ist bei uns der Head of Setting im Prinzip und mit dem haben wir den Setting-Ramping-Prozess noch einmal verbessert, weil unser Setting-Ramping vom letzten Setter nicht ganz perfekt war. Wie ist das aufgebaut? Es ist ein absolut ekelhaftes Google Docs, aber das Leben ist immer gut. Wir haben im Grunde von der Struktur her einfach als erstes, wir haben überall hinterlegt, was er sich alles anschauen soll. Wir haben die Zeit hinterlegt von den Videos, in welcher Reihenfolge anschauen soll und von dieser Datei wird eine Kopie erstellt pro Setter. Weil in der Vergangenheit haben wir so gehabt, wir haben einen Kurs freigegeben und gesagt, schau es dir an. Funktioniert nicht so geil, weil dann schaut er sich vielleicht nicht so gut an. Wir haben eine Datei erstellt, die er abhaken muss, damit er sieht, okay, das habe ich gemacht, mit einer Zeitschätzung, was sozusagen vorher educational passieren muss. Essentielles Wissen als Setter, Komplettanleitung mit Stundenskript, 2 Stunden ganz, ganz vielen Setting-Calls, Setting-Skript, wie stellt man gute Fragen, Umgang von Close.io und so weiter und so fort. Und das ist im Grunde die Ramping-Datei, die wir pro Rolle sozusagen haben, was muss die Person durchlaufen. Das ist sozusagen das Vorher, das Training. Da würde ich empfehlen, eine Datei haben pro Rolle, wo wirklich die Systeme runtergebrochen sind. Und wenn ihr mehrere Rollen in der Firma habt, müsst ihr es nicht bei jeder jetzt anfangen, weil das wäre zu kompliziert, zu komplex, zu umfangreich, sondern eher überlegen, und da kommen wir später dazu, was ist die eine Stelle, die meine Firma zum Wachsen bringt? Was ist die eine Stelle, die ich unbedingt gut strukturiert haben muss? Weil zum Beispiel am Anfang, als wir Heartbeat gestartet haben, habe ich mir nur über eine Sache Gedanken gemacht, wie kann die Stelle vom damals Loom-Sniper-Mitarbeiter, der Loom-Sniper-Videos versendet, wie kann ich die maximal strukturiert haben? Wir haben 4 Leute davon geheiert und haben die durch ein Ramping durchgehaut und das war sehr effizient und wir haben es relativ schnell 6-stellig gemacht. Und das ist sozusagen, was du überlegen wirst, okay, das klingt jetzt doch viel, aber so dieses Ramping hilft dir im Leadership wieder besser werden. Und das wirst du Schritt für Schritt für alle Departments und Bereiche entwickeln und wenn du Department-Heads hast, ist das eine wichtige Aufgabe, dass das Ramping gut läuft. Und wenn das nicht gut läuft, musst du ihm auf die Finger hauen und sagen, hey, das muss besser laufen beim nächsten Mal. Ja? Und dann muss er dir zeigen, was er macht, dass es besser läuft. Die Ramping-Datei ist ein Baustein dieses Systems. Das nächste ist das Qualitätsmanagement, das Training on the Job. Ja? Was ich immer empfehlen würde, wenn ich eine neue Person in einer relevanten Stelle rampe, dann würde ich mindestens 1/2 Stunde täglich mit der täglich verbringen. In einer relevanten Stelle. Ja? Als Unternehmer kann man nicht mit jeder das machen. Dann muss das halt zum Beispiel, wenn du 5 Setter hast, muss der Head of Setting halt das machen beispielsweise. Ja? Oder der Head of Outbound. Aber da wirklich täglich am Anfang mit denen arbeiten, bringt extrem viel. Das Erste, was es bringt, die Person wird schneller trainiert und geschult. Das Zweite, und das ist was uns wahrscheinlich in den letzten 8 Monaten Millionen gespart hätte, hätte ich das damals schon gemacht, ist, du siehst, wie die Person Feedback annimmt. Weil wenn du ihr täglich Feedback gibst, dann siehst du viel enger, wie sie Feedback annimmt. Und wenn du eine Person hast, die kein Feedback annimmt oder großes Ego hat oder kein Culture Fit ist, wenn du so eng mit der arbeitest, dann siehst du das viel besser. Wenn du aber nicht sehr eng dran bist, dann kann es passieren, dass du einen nicht wirklich Culture Fit in die Company reinholst und der eigentlich in gewisser Weise ein bisschen Schaden anrichtet. Ja? Weil nicht Culture Fits können immer Schaden anrichten und je größer und je relevantere Rolle, wo du sie reinheuerst, umso schlimmer. Und das ist was ganz, ganz Entscheidendes, Wichtiges. Je relevanter die Stelle, umso entscheidend mehr Fokus würde ich beim Hiring drauf haben in einer täglichen Routine. Das heißt, vor dem Daily Huddle einfach hinhängen als Meeting und standardisiert machen. Und wenn du das Gefühl hast, nach 2 Wochen, hey, das Meeting braucht jetzt keine Stunde mehr sein, dann machst du 1/2 Stunde. Und wenn du das Gefühl hast, das braucht keine 1/2 Stunde mehr sein, machst du 1/4 Stunde. Und dann killst du irgendwann so alle 2 Tage oder so und dann ist es fertig. Und dann ist er fertig gerampt. Und diese Calls werden alle aufgenommen und irgendwo in einen Ordner reingeladen auf Google Drive, damit das als Ramping-System für neue Leute gilt, wo sie sich anschauen können. Das ist Ramping. Je besser dieses Ramping-System, je mehr Menschen du das gemacht hast, umso automatisierter passiert es und umso weniger muss man wirklich machen. Aber es hilft dir einfach bei einer Sache massiv. Und zwar, das ist der Spruch, den ich, glaube ich, 20 Mal in den letzten zwei Wochen gesagt habe, der von Gary Vaynerchuk ist, der sehr, sehr gut ist. Recruiting is guessing. Also rekrutieren ist raten. Es geht nicht anders. Du hast nicht viel Informationslage und heierst jemanden rein, wo du nicht weißt, wie gut er ist. Firing und promoting is knowing. Das heißt, wenn du jemanden raushaust oder jemanden promotest in eine andere Stelle, dann weißt du das. Das ist knowing. Und deshalb wollen wir, wenn wir Leute reinheiern, einen effizienten Ramping-Prozess haben, wo wir eng an der Person dran sind, herausfinden, ob die Culture fit ist, herausfinden, ob die gute Fähigkeiten mitbringen, ob die Skills am Start haben, die wir brauchen als Company und dann entweder firing, einfach weil die Standards nicht ausgereicht haben oder die Person ist in der Firma drinnen und dann ist es sozusagen ein essentieller Baustein.
Wie schnell weißt du, ob die Person in dein Unternehmen passt oder nicht?
Also grundsätzlich gesehen würde ich so sagen, je enger du an einer Person dran bist, umso besser. Je mehr Führungserfahrung du hast, mit je mehr Menschen du schon gearbeitet hast, die du raustan hast, doch nicht raustan hast, in der Firma lassen hast, wo du gemerkt hast, umso besser. Und je klarer du bist, welche Werte du gelebt haben möchtest, umso besser. Ja? Dann geht es natürlich schneller. Aber bei manchen Menschen schaut man vielleicht auch zu sehr weg, weil man es gerade needy hat und braucht. Dann ist man wieder nicht richtig im Recruiting oben, hat zu wenig Bewerber. Und deshalb spielt dieses ganze Spiel sehr stark zusammen, dass man überhaupt gut führen kann. Deshalb, ich würde nicht schwarz-weiß sagen, so ist es nicht. Ich würde sagen, in 6 Wochen findet man es gut heraus, wenn man es nicht richtig macht. Gleichzeitig haben wir Leute im Team gehabt, wo eigentlich nach 5 Monaten klar war, dass es nicht ganz passend war. Und hätte ich das Ramping besser gemacht, viel früher schon rausgefunden.
Woher weiß ich dann, wer ein Culture Fit ist?
Also in meiner Welt kannst du nicht mit Leuten zusammenarbeiten, die du nicht magst. Das geht gar nicht. Geht nicht gut. Also wenn mir wer auf den Sack geht, ist das kein gutes Anzeichen. Das geht einfach nicht, weil du arbeitest mit der Person intensiv zusammen und wenn ihr nicht in Sync seid, sondern eigentlich du bei jeder zweiten Sache die Ohren überdrehst gefühlt, weil du denkst, Alter, was ist da los? Das geht nicht. Das heißt, du musst. Du musst jetzt nicht mit jedem Best Buddy sein. Du musst nicht mit jedem gefühlt Händchen halten, in den Sonnenuntergang spazieren, wie mit Tommy Schlösser zum Beispiel. Ja? Aber grundsätzlich ist es so, dass du die Leute, du musst schon Bock auf die haben, du musst die mögen, du musst vom Ding her passend sein. Ja? Und wenn das nicht gegeben ist, dann wird es langfristig sowieso nicht funktionieren. Also grundsätzlich ist es so, wenn du eine Rolle hirest, wo die Downside groß ist, das heißt zum Beispiel, wenn wir einen Account Manager reinhiren, dann ist die Downside groß. Weil er könnte viele Kunden verbrennen, wenn er nicht geil ist. Und dann muss der Kunde switchen, den Kundenbetreuer, nicht optimal. Deshalb würde ich nie jemanden reinhiren in einer Stelle, wenn der instant dort startet. Das heißt, bei uns wird nie wer in die Firma kommen und instant als Account Manager starten. Der muss einmal mindestens 2-3 Wochen im Setting bei uns sein, damit wir ein gutes Gefühl für ihn haben. Ist er Culture Fit? Wie verhaltet er sich im Team? Wie ist er die Kultur? Das gleiche beim Closer. Ich würde niemals jemanden mehr reinhiren als Closer, den ich als Closer sozusagen direkt implementiere, der im Team sich nicht gut einbindet. Das zerstört einfach zu viel. Und deshalb bei guten Stellen, wenn jemand reinkommt, ja, ist es überhaupt kein Thema, wenn der 3 Wochen da ist und du merkst, der outperformt die anderen, der hat nicht das kranke Ego und tritt alle, sondern sagt, hey, geiles Team, wir gehen voran und so weiter und so fort. Dann merkst du, okay, passt, der kann zum Beispiel als Closer sein, der kann als Account Manager arbeiten, was auch immer. Aber in meiner Welt muss jeder in einer simpleren, einfacheren Rolle starten, sonst ist die Downside-Rate, wenn der kein Culture Fit ist, zu hoch. Die ist einfach zu groß. Und deshalb jeder, der für das ein zu großes Ego hat. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der sagt, na, ich bin absolut krankster Closer am Planeten und ich fange sicher nicht als Setter an, das ist schon eine absurde Red Flag. Das ist dann schon wieder, gehen wir aufs Recruiting wieder hoch. Ich muss mehr Bewerber generieren, damit ich so eine Person nicht hire. Weil wenn die großes Ego hat, dann hat die nicht nur großes Ego mit dir, sondern mit anderen Teammitgliedern, mit Kunden, dann hat die einfach ein großes Ego. Ganz schwierig, ja. Würde ich nicht machen. Und deshalb der muss niedriger einstarten, der kann ruhig mit der Erwartungshaltung reinkommen, hey, ich werde Account Manager. Ja, ganz logisch, weil sonst wird der nicht starten bei dir. Der wird nicht long-term Setter bleiben.
Aber wie transformierst du das Wissen, was du ja über die Zeit angesammelt hast, dass du das, den ganzen Wirrwarr an Wissen, auch an jemanden wirklich strukturiert vermitteln kannst?
Also grundsätzlich ist es so, du brauchst einmal eine gute Grundstruktur. Was bei uns hilfreich ist, ist zum Beispiel ein Kurs, unser eigener Kurs. Dann viele Kick-Off-Calls, 1-zu-1-Calls und so weiter und so fort. Wenn wir interne Trainings machen, zum Beispiel, wie man Empfehlungen fragt. Ja, wer ist von uns schon mal gefragt worden nach Empfehlungen? Hände in die Höhe. wer schon mal fragen kann? Mehr Leute, ich weiß es, viel mehr Leute, aber ist okay. Auf jeden Fall, genau, wir fragen intensiv nach Empfehlungen. Wie macht man Empfehlungsfragen? Ja? Haben wir intensiv trainiert intern? Ja? Wie geht man mit Beschwerden um? Haben wir intensiv trainiert? Wie geht man mit Dingen um, wo jemand blamet, obwohl es eigentlich sein Fehler ist? Müssen wir intensiv trainieren. Warum? Weil man den Kunden führen muss. Weil sonst der Kunde einfach ausbricht und denkt, dass irgendwie alles anders ist. Und dann ist er in seiner eigenen Realität, die keine Realität ist, sondern irgendwas anderes ist. Ja? Und deshalb, da muss man den Kunden in gewisser Weise führen. So, das ist die kommunikativen Skills, wie man gute Energy hat im Call, damit jeder so mit Happiness und Vibes rausgeht. Und dann das fachliche Wissen. Und das fachliche Wissen ist Kurs, Kick-Off-Calls und Call-Recordings, die runtergebrochen sind. Und wenn du halt jemanden neu rampst, kannst du wieder gleich wie im Closer, hey, ich habe heute den Call mit dem Kunden und dann spricht man die Sachen durch. Dann sagt man, okay, ich habe den Call, da geht es um Cold-Mailing und dann sprecht ihr Cold-Mailing-Themen durch. Ja? Und wenn du da eine Stunde am Tag hast, merkst du auch, wie smart und schnell lernt er. Ja? Weil zum Beispiel es gibt Leute, die sind sehr, sehr coachbar. Es gibt Leute, die lernen langsamer. Und da merkt man halt auch den Unterschied, wer lernt wie schnell und ist wie smart und so weiter und so fort. Ja? Und genau, Speed of Learning ist jetzt nicht immer das Ultra-Entscheidendste in einer Rolle, weil zum Beispiel jetzt neue Sachen lernen kann zum Beispiel jetzt, Tommy Schlösser ist jetzt nicht jemand, der Self-Education-Maschine ist. Trotzdem ist er generell Maschine und wir sind super happy, dass er im Team ist. Ja? Aber er wäre jetzt nicht wer, den ich in einer Rolle stecke, wo er alle drei Wochen sich irgendwelche neuen Sachen selber aneignen und anlernen muss, so Self-Education. Er ist eher jemand, der viel mit Menschen reden darf und gute kommunikative Dinge wiederholen darf, ja. Und so geht es halt um die Rolle der Person und vom Ramping her, wie gesagt, die Calls von dir, inhaltlich das Ganze durchgehen, so viele Sachen wie möglich recorden und smart ablegen, in einer guten Struktur. Das ist so eine sehr gute Grundlage. Und dann halt überlegen, man muss auch nicht alles abgeben. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand bei uns drüber spricht oder wenn es bei Kunden drum geht, wie muss das Hiring-System ausschauen und welche Rollen muss man in welcher Reihenfolge besetzen, wenn man von 100 auf 300k monatlich kommen will. Das muss jetzt nicht der klassische Account Manager können, das mache halt ich oder so, was auch immer. Ja? Das heißt, du musst auch überlegen, was sind so die 80-20 Dinge, die der unbedingt können muss und was sind halt die Sachen, die nicht so relevant sind. Und wenn man das Ramping gut hat, dann kann man meines Erachtens nach viel, viel einfacher und besser führen. Ja?
Nur mal zwischen uns zwei ganz kurz. Jetzt hast du ja schon vom Sales Team Playbook gehört und hast es noch nicht cold. Was macht dich noch unsicher? Was ist das, warum du es dir noch nicht cold hast? Unter dem Video. 48 Seiten, absurdeste Guideline, wie du dein Sales-Team aufbauen kannst. Das, was dich aufhält in deinem Business, ist Dinge, die du nicht weißt. Und deshalb hole das kostenlose Sales-Team-Playbook von uns. Es bringt dich massiv voran in deinem Business. Unter diesem Video, Link, holst dir. Viel Spaß.
Wer würdet ihr sagen, ist jemand in der Gruppe, der von Teammitgliedern wirklich viel sich traut zu verlangen und hohe Standards abrufen traut? Wirklich viel und hoch. Was ich behaupten würde und sagen würde, ist, Führung ist etwas, was in zwei Richtungen geht. Einerseits viel von den Menschen verlangen, andererseits emotional sie eng an die Firma binden, dass sie nicht irgendwie alle Fuchssekunden rausschurnen. Und je besser die Führung ist, umso besser werden deine Teammitglieder abstrakt. Weil wenn du neue Leute reinholst in die Firma und wirkliche Killer reinholst in die Firma, haben die nur Bock für eine wirklich gute Führungskraft zu arbeiten. Wirklich gute Leute haben nur Bock, unter wirklich guter Führung zu arbeiten. Das ist einfach so. Ja? Gestern zum Beispiel haben wir mit irgendjemandem darüber gesprochen, der hat gesagt, er ist unführbar. Glaube ich nicht. Ja? Weil zum Beispiel, ich würde auch problemlos unter Elon Musk arbeiten. Problemlos. Und ich glaube, das wird jeder in dem Raum. Ja? Weil er einfach ein krasser Motherfucker ist und wahrscheinlich die halbe Welt zerlegt, so einfach gesagt. Ja? Und dann wird man schon irgendwie Gutes mitnehmen davon und die Sachen mitnehmen. Und deshalb, Führung ist so ein Führungslevel, was man halt Schritt für Schritt nach oben stacken kann. Aber je besser diese drei Sachen werden, umso besser ergibt sich dann so dieses Culture Flywheel, wo man sagt, man packt die ganzen Sachen in Systeme, kreiert dadurch so eine gewisse Abundance. Man hat das System für Recruiting, das System für Ramping, das System für Führung, hat dann mehr Abundance in Selbstsicherheit, traut sich mehr von den Leuten demanden und ergibt dadurch eine bessere Kultur, weil die Leute einfach mehr Gas geben, mehr pushen. Und A-Player wollen mit A-Playern arbeiten und nicht mit B-Playern oder C-Playern. B-Player und C-Player, das A-Player fuckt das ab, wenn die irgendwie auf Chili Willy machen, 8 to 5 machen, keinen Bock haben, nicht pushen, das fuckt die ab. So wie es euch abfuckt, wenn Leute irgendwie richtig nach Vorschrift arbeiten, so fuckt das genauso andere A-Player ab.
Aber kurz nochmal zum Thema Leadership. Wie hast du das auch am Anfang gemacht, wo du noch nicht so ein großes Team hattest, mit internen Weiterbildung, internen Meetings, dein Team ist ja quasi im Tagesgeschäft drin, ist sollen ja Dinge tun. Ja. Aber du willst ja auch irgendwo Education, nicht immer nur mit einem Videokurs. Wie hast du das gemacht? Hast du die Meetings dann am Wochenende gemacht? Hast du die einfach unter der Woche gesagt?
Die kannst du schon unter der Woche machen. Die Frage ist, also ich würde immer überlegen, was sind die essentiellsten Learnings, die Also deine Zeit als Unternehmer ist immer die begrenzteste Zeit, Punkt, Period. Ja? Die perfekte Führung wäre wahrscheinlich, wenn du mit jedem Mitarbeiter jeden Tag irgendwie sauerlang reden würdest. Perfekte Führung ist kein Sinn am Anfang. Du willst es so machen, was ist das, was wirklich notwendig ist, wo der Engpass ist, was sinnvoll ist, wo ich trainieren muss. Und dann musst du überlegen, okay, in der Rolle, was muss trainiert werden und in welcher Häufigkeit. Und dann haust du zum Beispiel einmal pro Woche rein, mit den Account-Managern irgendwelche Sachen durchgehen. Und dann mit den Closern wirst du häufiger durchgehen müssen und Trainings machen und Roleplays machen und so weiter und so fort. Und dann überlegst du einfach anhand der Zeit, was ist sozusagen der effizienteste Use of Time. Da kommen wir aber später noch zu den Rollen dazu, in welcher Rolle, wo, wie.
Würdest du sagen, für die Cold Call und Setter soll immer das Endziel Closer oder Account Manager sein? Oder?
Also grundsätzlich ist es so, du redest am besten mit den Leuten aus deinem Team, wenn du denen gesagt hast, hey, ich hole euch rein, ihr werdet Closer und dann Setter und so weiter und so fort und dann zum Closer. Dann redest du mit denen und sagst, hey, es ist bei uns an der Zeit, einen Closer zu holen. Ich würde dich in die Closer-Rolle stecken, wenn du es unbedingt möchtest. Ich sehe dich aber noch nicht bereit dazu, weil ABC Gründe. Wir haben zwei Möglichkeiten. Du machst es. Wenn es nicht funktioniert, müsstest du entweder wieder Setter werden oder wir gehen like apart ways. Der andere Weg wäre, wir warten, bis du ready bist, 6, 12, 18 Monate, und du kannst dann dich dorthin entwickeln, aber in der Zeit, wie du brauchst. Und deshalb, welcher Weg würdest du sagen, ist der sinnvollere? Und du sellst ihn auf den Weg, logischerweise, der sinnvollere ist, weil er noch nicht ready ist, dass er nicht closer wird. Wenn du das Gefühl hast, er wird closer, richtig geil, dann ist es eh ab einem Schnipser und er performt. Ja? Das ist eh so. Weil zum Beispiel bei uns war es damals so, als wir ein allererstes Mal Closer geheiert haben, der hat gesagt, er hat die kranksten Closing Experiences am Planeten, ist reinkommen und hat moderat performt, sagen wir es einmal so. Aber er hat viele Culture-Sachen gehabt, die nicht gepasst haben. Wieder damals, schlechtes Recruiting, ich habe keine Abundance gehabt, absurd grottiges Ramping und schlechtes Leadership von mir hat dazu geführt, dass ich ihn nach 4 Monaten rausdauern habe und es ist halt viel verbrannte Erde so ein bisschen im Team gewesen. Wir haben es dann trotzdem performt, aber war halt nicht geil. Dann haben wir haben davor, glaube ich, noch einen anderen Closer probiert, der nicht gut funktioniert hat. Der Marco ist bei uns damals im Team als am Anfang relativ früh gejoint und war ein Jahr Setter und ist dann zum Closer geworden und hat Tag 1 mehr oder weniger performt. Warum? Weil er halt schon in der Zeit im Team gegrowt ist, die Grundlagen kannt hat, das Team verstanden hat, das Unternehmen verstanden hat, die Einwände kannt hat, er hat die Sales Calls von mir alle angeschaut und hat die Calls dann quasi genauso wie ich gemacht, mehr oder weniger. Ja? Und das ist dann super schnell gegangen, weil er ready war. Weil er ready war. Wenn er nicht ready gewesen wäre, wäre es nach hinten losgegangen. Und deshalb die Person grundsätzlich dafür abholen. Wenn sie nicht abholbar ist und glaubt, dass sie das Risiko gehen möchte und du hast das Gefühl, das wird nichts, entweder musst du dann irgendwann sagen, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das Sinn macht, oder du musst sie ausprobieren lassen und verbrennen. Die zwei Möglichkeiten gibt. In der Regel wäre das nur jemand mit extremer Selbstüberschätzung, der sagt, er will das machen und glaubt, dass er dran ist, obwohl er es nicht hat. Ich habe mit so vielen Teammitgliedern, wo ich geglaubt habe, scheiße, was mache ich, die wollen closer werden. Ich rede mit denen und dann sagen sie, nein, ich glaube, ich bin nicht ready. Nur die Leute, die eine sehr verschobene Eigenwahrnehmung haben, das heißt Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, die glauben, ich bin ready als closer. Und die Menschen, generell, sauschwierige Menschen. Wenn die immer verschobene Fremd- und Eigenwahrnehmung haben, die glauben, sie sind Götter, sind sie aber nicht. So quasi, weißt du, wie ich meine? Super schwieriger Case. Und die fast alle anderen Teammitglieder werden das verstehen. Und die werden dann sagen, nein, ich glaube, dass ich noch nicht ready bin. Und was machst du dann? Du holst jemanden rein, der viel Closing Track Record hat. Du lässt ihn als Setter anfangen, sagst, du musst alle outperformen. Wenn ein Closer reinkommt mit viel Track Record, viel Erfahrung und nicht glaubt, dass er die anderen outperformt, schwieriger Case. Schwieriger Case. Wenn er es glaubt und weiß, dass er es outperformt, geil. Wenn er reinkommt und nicht outperformt, interesting. Interesting case, ja. Und outperformen kann viele Dinge heißen, ja. Zum Beispiel, wenn der jetzt reinkommt und nicht gleich die meisten Kunden gewinnt oder was auch immer als Setter, okay, es kann sein, dass er vielleicht mit dem richtigen Mindset, richtigen Schlagzeug oder einfach viele Sachen schon siehst, weil Setting-Prozesse sind sehr verschieden in verschiedenen Unternehmen. Wir setten komplett anders als ganz, ganz viele andere am Markt, ja. Und deshalb ist es da ein bisschen verschieden. Aber es geht einfach darum, dass du merkst, so, hey, das ist ein Killer. Der ist so da zum Gewinnen, so ein bisschen, ja. Und dann ist es ja kein Problem. Und dann kann man sagen, okay, im Team, wenn man dann fragt, wer soll der nächste Closer sein, müssen halt alle auf ihn zeigen, mehr oder weniger. Und dann ist es relativ simpel. Das ist sozusagen der Cycle, den wir machen wollen. Wir wollen nicht 200 Leute haben, aber ich kann dir sagen, für entscheidende, relevante, gute Rollen willst du echt viel Recruiting machen. Zum Beispiel wir lassen unsere Account-Manager-Rolle jetzt einfach, also das, was wir suchen, einfach durchlaufen. Und wir führen in der Woche 3, 4 gute Interviews. Davon sind 2 gut, sagen wir jetzt mal, hoppala. Davon sind 2 gute Leute und von den 2 guten Leuten fangt vielleicht ein halber an, wie auch immer, ja, weil irgendwelche Sachen halt doch nicht passend sind. Und durch dieses Volumen ist man in einer Abundance drin. Jeder, der einmal ein Cold-Calling-Team aufgebaut hat, versteht, was ich damit meine. Jeder, der es noch nie aufgebaut hat, versteht nicht ganz, was ich damit meine wahrscheinlich. Aber diese Abundance, dieses Gefühl von, ich weiß, es kommen Leute nach. Hey, ich weiß, ich kann die Probleme setzen. Ich weiß, dass das so ist. Und das macht dich in der Führung so viel besser und im Recruiting so viel anspruchsvoller. Und das ist sozusagen so ein Compounding-Flying-Vehicle, ja. Und Genau, das ist sozusagen eine ganz, ganz entscheidende und wichtige Grundlage. Das Ding ist halt, eine Ersatzbank hilft dir halt auch, realistisch, objektiv auf die Person zu schauen. Ja? Weil wenn du jemanden hast, wo du sagst, ist schon nett, er ist schon cool, er hat so diese drei, vier kleinen Macken, aber sonst finde ich ihn echt cool. Wenn du fünf Leute hast, wo du denkst, oh, Alter, die sind richtig cool, wenn du mit denen redest und Interviews führst, dann denkst du plötzlich, okay, jetzt traue ich mich vielleicht bei dem zu sagen, hey, ich hätte gern, dass du vielleicht das und das anders machst. Ja? Und wenn du es nicht anders machst, gehst stärker rein und hey, du hast es nicht anders gemacht, Philipp, lass das nächste Woche bitte anders machen. Ja, weil sonst gefällt es mir nicht so. Und diese Klarheit ist wichtig für die Leute, damit sie sich verändern, weil dadurch passiert nur Veränderung. Und das geht nur, wenn du diese Abundance hast, weil sonst machst du es nicht. Sonst sagst du, hey Philipp, das war jetzt nicht so cool, wie du es gemacht hast, aber nächstes Mal vielleicht besser. Ja? Und beim nächsten Mal wieder so, hey Philipp, jetzt war es wieder nicht so, aber ich habe dich trotzdem lieb. Ja? Und dann wird es immer weiter und immer weiter und immer weiter und es ist irgendwie nie eine Veränderung da. Und du veränderst die Person nicht und sie bleibt in einem schlechten Verhaltensmuster und du veränderst dein Team nicht. Und wenn du das mehr und mehr und mehr machst, dann ergibt sich eine Kultur von lazy, lame, faul und schlecht. Und ich kann euch sagen, wir haben so viele Kunden, die bei uns reinkommen, wo wir einfach Teammitglieder wahrnehmen. Wie sind die Leute? Und da kann man sich den Kopf oben zusammenschlagen und man darf sich nicht wundern, dass die Firma kaum Profits macht, weil das Team einfach dafür entscheidend verantwortlich ist, wie effizient ist die Organisation, was für Leute sind da und wie gut sind die. Und wenn du eine Firma hast, die ein Killer-Team ist, ist es viel einfacher, neue Leute reinzuadden. Aber wenn du ein Team hast, das lauter Horsts, nichts gegen Horsts, aber eben vom Begriff her, dann wird es verdammt schwierig, gute Leute reinzuheuern, weil sobald die drinnen sind, denken sie, Alter, der ist ja ein Vollhorst, der ist ja ein Vollhorst, der ist ja, was mache ich eigentlich überhaupt da so quasi? Der hat keinen Bock, mit Leuten so zusammenzuarbeiten. Und dann muss man das Ding upleveln. Und das ist so ein System. Man muss richtig gutes Recruiting machen, richtig gutes Ramping haben und effizientes Leadership haben. Und das ist sozusagen ein ganzes Ding, was zusammenspielt für gute Culture. Und daraus ergibt sich eine gute Kultur. Wichtig, wichtig, wichtig. Keine Angstkultur. Du musst berechenbar sein als Führungskraft. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Du musst berechenbar sein. Wir haben noch nie unberechenbar jemanden rausgehauen. Noch nie. Du musst berechenbar sein als Führungskraft. Warum ich etwas mache, hat immer eine klare Transparenz. Immer klare Transparenz. Und wenn jemand rausgegangen wird von uns oder mir oder wem auch immer, der weiß das vorher schon, weil es vorher schon x-mal durchgegangen worden ist, dass es besser werden muss. Außer ganz am Anfang. In der Ramping-Phase setzt man Erwartungshaltung und wenn die einfach wirklich verfehlt wird, dann ist Ciao Marmelade wieder schon. Ja? Aber wenn der fixes Teammitglied ist, du musst eine klare Eskalationsding haben, wo die Person weiß, noch nie ist jemand aus heiterem Himmel bei uns gefördert worden, also ein Dude, der mal im Cold Calling war, der absurdeste Lügen verbreitet, absurd gelogen hat, den haben wir instant dann rausgehauen. Aber das war auch so ein Dude, wo wir gesagt haben, das darf auf gar keinen Fall mehr machen und er hat es gemacht und dann wieder schon. Ja? Aber ansonsten ist noch nie wer gegangen worden, was nicht vorhersehbar war und Ding. Und bei jedem Teammitglied, was das Unternehmen verlässt, sagen die alle, wie geil es war, vielen Dank für die Reise, Teammitglied, alle sagen Vibes, jeder sagt, wie geil jeder andere ist und dann geht er halt aus. Genau, das ist so in der Grundstruktur, bis auf einer, den wir jetzt einmal gehabt haben, der ein bisschen fauler Apfel, aber ansonsten war es bei allen so. Grundsätzlich ist es so, unsere Firma ist geführt, unter Anführungszeichen, durch den Daily Huddle, durch unser tägliches Teammeeting und durch unser Wochenabschlussmeeting. Das sind so die zwei Sachen, wo jedes Teammitglied immer reinkommt. Das heißt, 6 Meetings in der Woche, wo jedes Teammitglied am Start ist. Und dadurch wird ganz, ganz viel kommuniziert, Ausrichtung, zwischendurch Sachen gedroppt. Es ist nicht so, dass ich die krasseste Vision Speech überhaupt halte, aber es ist einfach so, dass wir sagen, wo wir hinwollen, was wir wachsen wollen, welche Richtung es gehen soll.
Wie zeigt man es den anderen, dass eine Person nicht formt, wenn sozusagen die Zahlen im grünen Bereich sind, aber nichts anderes. Wir hatten uns einen Case, wo einer sozusagen weniger gearbeitet hat. Also durch die Abkunden, wir haben gesagt, hey, wir sehen das, du machst weniger, du musst mehr machen, ja, um auch die Ergebnisse zu erzielen. Wir haben den dann rausgehauen, das war für den einen oder anderen nicht so planbar, ja, auch vorhersehbar. Wir haben heute sozusagen mit denen One-to-One gesprochen. Wie ist das zukünftig? Wie können wir das besser machen? Dass das Team sieht, ah, okay, der macht irgendwie weniger, obwohl sozusagen die Zahlen im Jack and Sheet eigentlich noch im grünen Bereich sind.
Also, das kommt ein bisschen darauf an, wie der Case ist und wie es vorher kommuniziert wurde. Wenn du vorher schon kommuniziert hast, hey Hans, du machst irgendwie nur 6 Stunden am Tag, finde ich richtig geil, dass du in den 6 Stunden effizient bist, aber ich will trotzdem, dass du 8 Stunden machst, dann wäre das halt mehr und mehr in der Kommunikation und muss es halt sozusagen proaktiv kommunizieren. Wenn du ihn rausmachst, kannst du das auch im Prinzip damit so kommunizieren. Grundsätzlich gesehen geht aber jetzt auch nicht die Welt unter, wenn du nachher denen erklärst, warum das so war. Ja, passiert jetzt auch kein Weltuntergang. Also grundsätzlich wird es den anderen Teammitgliedern auch auffallen. Das geht gar nicht anders eigentlich. Also es geht nicht anders, es fällt den anderen auf. Deshalb, also bei uns ist noch nie, also wenn mir was auffällt, dann muss es eigentlich den anderen Teammitgliedern schon längst aufgefallen sein. Ja, irgendwie geht es gar nicht anders, weil ich bin ja viel weiter rausgezoomt. Und deshalb, die müssen das ja schon verstanden und gecheckt haben. Das geht ja gar nicht anders. Und genau. Das heißt, eigentlich so ein Case, dass sie so mega überrascht sind, kann eigentlich nur sein, wenn du es nie irgendwie gar nicht angesprochen hast. Genau. Aber ich würde den Leuten schon auch Feedback geben. So, wenn jemand schlechte Zahlen liefert, sage ich dem schon im Meeting, was wir wöchentlich mit den einzelnen Departments haben, so, hey, das ist irgendwie jetzt nicht so rockerflockig, da muss nächste Woche mehr sein. Und wenn es wieder nicht mehr ist, dann sage ich schon, hey, beim Cold Calling zum Beispiel, hey, Tommy, red mal mit dem, das geht so nicht mehr lang weiter. Ja, eine Woche schauen wir das noch an, aber dann ist irgendwie Ende im Schauster. Wenn wäre nicht gut, also grundsätzlich ist es so, ich meine, wir lassen, also würde ich auch niemandem empfehlen, wenn ich einen Closer raus tue, lasst ihn nie wieder nur einen Sales Call machen. Never ever. Macht es nie wieder? Haben wir gemacht? Auf gar keinen Fall. Tödlich. Weil der reinclosed, Wahnsinn. Da werden alle Klarinetten spielen im Team. Das ist richtig geil. Das muss halt vorhersehbar sein. Du kannst halt nicht irgendwie so, hey, du bist richtig geil, Marvin, du machst einen geilen Job, richtig geiler Marvin, hey, Marvin raus. So quasi, das ist eher schwierig. Gut, dann würde ich vorschlagen, in diesen drei Bereichen, ja, soll sich bitte jeder kurz Gedanken machen. Jeder soll sich kurz Gedanken machen. Was ist die entscheidende Rolle in seiner Firma fürs nächste Wachstum, die ihr in der Firma habt? Was sind die entscheidenden ein, zwei Rollen, die ihr habt? Und was sind die Dinge, welches System solltet ihr davon für diese Rollen verbessern? Recruiting, Leadership, Ramping, was sind die Dinge, die nicht gut in place sind? Welche Dinge sollten verbessert werden? Kurz aufschreiben und dann machen wir eine kleine, kurze, gemeinsame Round-Session, dass ihr kurz miteinander quatscht. Alright, perfekt. Ich würde Folgendes sagen, so ein schriftlicher Plan ist immer gut, wenn er ein bisschen überdacht wird, durchdacht wird und verbessert wird. Ja? Das heißt, wenn einer existent ist, cool, kann er konkreter, klarer, direkter werden. Wenn nicht, dann nicht. Was ganz, ganz wichtig ist bei so einem durchdachten, klar strukturierten Plan, der sollte sich nicht häufig ändern. Ja? Das heißt, dieser Plan soll verfolgt werden, bis er erreicht wird, bis auf, man hat eine komplett neue Informationslage. Es sollte keiner in diesem Raum so haben, dass er eine komplett neue Informationslage hat, weil für den Wachstumsplan solltet ihr gern mit uns drüber reden und wir haben Informationslage, wie man auf die Stufen kommt. Deshalb, dieser Plan sollte sich nicht ändern und man soll sich festbeißen darauf, bis man es geschafft hat. Wir haben bei Heartbeat einmal den Wachstumsplan gehabt, dass wir einen Closer heiern müssen. Und ich habe ungefähr 9 Monate haben wir uns im Kreis gedreht, bis wir dorthin gekommen sind, dass ich selbst nicht mehr close, mehr oder weniger. Aber auf dem Plan muss man sich festbeißen und kein anderes shiny object verfolgen, kein anderes sonstiges schönes Ding, sondern festbeißen, ja, einen klaren Wachstumsplan. Und das ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Wie schaut der grundsätzlich aus? Der erste Schritt ist, du willst Kennzahlen haben. In Kennzahlen runtergebrochen, wie soll das Zielbild ausschauen? Da kann man es in einfachen Kennzahlen runterbrechen oder in komplizierten. Ich bin grundsätzlich Fan von einfachen. Ich habe hier eine Tabelle erstellt, wo man einfach runterkalkuliert im Neukundenbereich. Ja? Bestandskundenumsatz ein bisschen komplizierter zu kalkulieren. Wer da Unterstützung braucht, kann man gerne mal eine Session machen. Ein bisschen komplizierter zu kalkulieren im Bestandskundenumsatz. Neukundenumsatz, sehr einfach zu kalkulieren. Entweder schaltet man Ads und dann sagt man, okay, wie schauen meine KPIs aus, wie viel muss ich oben reinhauen und was müssen meine Conversions sein, damit ich wohin lande. Und das zweite ist Cold Calling, wie viel zahle ich Fixum, wie viel zahle ich Variabel und dann weiß ich, okay, wie viele Cold Caller brauche ich, um welche Ergebnisse zu hitten. Und was ich immer machen würde bei sowas, overshooten. Ja? Als wir damals gestartet haben bei Heartbeat und Cold Call, also Sniper-Leute geheiert haben, habe ich gewusst, unsere KPIs, unsere 100k erreichen wir, wenn ich 3 Leute habe, die konstant das Ding machen, was ich machen will. Wir haben 6 Leute geheiert und am Ende des Monats waren ungefähr 4 Leute da, die konstant umgesetzt haben und wir haben die KPIs gehittet. Das heißt, ich mache den Plan und overshoote den lieber ein bisschen. Ich hau lieber einen Puffer rein, damit ich das Ziel safe hitte. Ich overhire, ich overspende, ich mache ein bisschen mehr. Mache ich da maximal profitorientiert? Nein. Wachstum ist in meiner Welt später möglich, dass man maximal profitorientiert ist. Zwischendurch muss man einfach mit der Wildsau einfach draufhauen, so ein bisschen. Ja? Muss man ein bisschen mehr machen als gedacht. Wird dann ein bisschen mehr kaputt. Kaputt bedeutet, spendet man vielleicht ein bisschen over in einzelnen Bereichen. Kann passieren, ja. Ist aber notwendig. Zum Beispiel wir werden jetzt massiv aufstocken im Sales-Team und im Account-Management-Team, weil wir dort wachsen müssen und im Marketing, Senior Marketing Consultants. Ja? Das sind die 3 Bereiche, wo wir massiv aufstocken müssen, weil wir nur damit eigentlich konstant über Mio monatlich kommen können und das ist der nächste Meilenstein, den wir konstant hitten wollen, ohne dass wir komplett uns ausbrennen. Deshalb müssen wir da ein bisschen overhiren. Ja? Und das ist sozusagen die Struktur. Und dann muss man einfach wissen, okay, die KPI-Ziele, die man hat, was sind einmal die KPI-Ziele? Was ist die nächste Stufe, die ich machen möchte? Das sollte jeder so ein bisschen vor Augen haben, was ist das nächste KPI-Ziel, was ich konstant, kontinuierlich hitten möchte. Das ist sozusagen der Anfang. Dazu keine Fragen, oder? Perfekt. Dann weiß man, wo man steht und wo man hin möchte. Dann die nächste Konsequenz davon ist die Organigrammstruktur. Das heißt, aus den Kennzahlen, die ich hitte, muss man mal grob wissen, okay, welche Prozesse muss ich haben, die das hitten sollen. Und dann, wie muss meine Organisationsstruktur dafür ausschauen? Bei uns schaut beispielsweise die Organisationsstruktur in dieser Form aus. Wir haben ein Team Lead Closing, das bin ich. Wir haben ein Team-Lead-Setting, Team-Lead-Cold-Calling, das ist der Domi, Team-Lead-Marketing, Gernot, Team-Lead-Account-Management, Gernot und dann so Leute, die nicht richtig geführt werden, die Technik-Leute und Automations-Leute und der Sales-Coach. Wird so implizit teilweise von mir geführt, aber ist eigentlich keinem wirklichen Department unterstellt, aktuell und von der Struktur her. Muss auch nicht alles immer perfekt irgendwo reinstrukturiert sein. Wenn du merkst, irgendwo brauchst du viel, viel mehr Performance und viel, viel mehr Struktur, dann musst du es besser strukturieren. Ansonsten können einzelne Dinge auch so ein bisschen herumwalken. Und für uns ist es relativ einfach, weil wir müssen nicht mehr große neue Rollen dann kreieren für einen weiteren Scale. Und so will man es eigentlich haben. Du willst so einfach wie möglich skalieren. Wir müssen einfach nur die Anzahl an Leuten, die da hinten sind, hochschrauben. Ja? Das heißt, wir müssen einfach mehr von den Leuten reinhauen und dann das Ramping haben. Und deshalb will man so simpel und einfach und effizient wie möglich die Führungsstrukturen haben für jede einzelne Rolle, die Ramping-Struktur für einzelne Rolle und die Recruiting-Struktur für jede einzelne Rolle. Und dann kann man es eigentlich sehr gut einfach nur mehr scalen. Und deshalb muss man immer überlegen, jetzt meine Organisationsstruktur, wie schaut es jetzt aus? Wie schaut mein Organigramm jetzt aus? Und wie soll mein Organigramm für den nächsten Wachstumsschritt, wenn ich die KPIs habe, die ich haben möchte, wie soll mein Organigramm dafür ausschauen? Organigramm ist zwar eine saulangweilige Sache, aber ist sehr, sehr sinnvoll. Ja, ist sehr, sehr sinnvoll. Also grundsätzlich gibt es Regeln fürs Organigramm. Jede Person soll eine direkte Führungskraft haben. Ja? Und wenn das nicht der Case ist, dann muss man sich überlegen, ist es jetzt nicht der Weltuntergang in der Rolle? Zum Beispiel, ich würde jetzt nicht sagen, unsere Technikleute, sind die mir unterstellt, führe ich mit den Gespräche? Na, ist es ein Weltuntergang? Also halb ja, nein. Ist es ein Weltuntergang, wie das jetzt ist? Na, deshalb machen wir so weiter. Ja? Das ist jetzt nicht das, was sozusagen, weil die funktionieren autark auch ganz gut und es ist kein Value Driver, wenn ich die 20% besser mache oder 50% besser mache. Verdoppeln wir damit in die Firma. Ja? Das heißt, jede Person muss konkret eine direkte Führungsposition haben. Je flacher die Hierarchie, desto besser. Mehrere Führungsstrukturen erst machen, wenn es zwingend notwendig ist. Ja? Bei 10 Leuten, wenn ich 2 Geschäftsführer habe, auf gar keinen Fall eine zweite Führungsrolle. Ja? Das heißt, bei dir, Rüdiger und Marc, würde ich nicht sagen, dass er eine zweite Führungsrolle braucht. Wenn ich alleine bin, dann kann es sein, dass ich zum Beispiel am besten irgendwo einen Teamlead kreiere, aber nur einen. Ein Teamlead, der ein paar Leute führt. Bei uns war der erste Teamlead, den es gegeben hat, Head of Outbound. Der hat quasi die Outbound-Leute geführt und damit habe ich sozusagen unter Anführungszeichen eine Person führen müssen, nur mal für die ganzen Leute. Also so flach und so effizient wie möglich. Führung ist auch nicht immer gleich und nicht schwierig, ja? Weil zum Beispiel Head of Outbound ist eine Rolle, die wirklich nicht so kompliziert ist. Die ist sau einfach, das kann jemand auf einer halben Arschbacke machen, während er selber noch Cold Calling macht oder Setting macht. Das ist jetzt keine Vollzeitrolle, die ultra komplex und ultra kompliziert ist. Geht nur darum, dass irgendwer Taking Care of the Team hat und die Rollen durchführt.
Also heißt bei uns, würdest du sagen, wir müssen jetzt nicht zwangsläufig zwischen Ebene einzeln, sondern einfach zunächst mal klar verteilen, wer ist für die Führung welcher.
Genau so ist es, klar verteilen. Und wer das nicht klar verteilt, wir haben zum Beispiel Kunden, richtig geil, wir haben ein E-Commerce-Unternehmen als Kunden, aber das hat sich so ergeben, weil sie aus dem Netzwerk kommen und die jetzt irgendwie so ein bisschen coach. Richtig geile Dudes machen irgendwie achtstellig mit ihrer E-Commerce-Unternehmen und die haben sozusagen zwei Brüder und jeder führt irgendwie die Person irgendwie. Also jeder sind zwei Brüder und jeder führt die Leute quasi. Und ich arbeite halt mit denen an Führungsdingen, weil die sind absolute Ninja, was Marketing angeht, absolute Berserker. Aber halt Führung ist jetzt nicht so deren Nummer 1 Skill aktuell. Und das ist ein bisschen ein Problem. Ja? Wenn jeder für alles verantwortlich ist, dann ist das ultimatives Chaos. Das heißt, eine Person verantwortlich für ein Teammitglied. Grundsätzlich Führung übergeben ist immer ein ganz, ganz Schritt für Schritt granulares Ding. Zum Beispiel im Cold Calling gebe ich wem zuerst die Roleplays, dann lasse ich ihn vielleicht 1:1, dann lasse ich ihn neue Leute rampen. Das ist immer Schritt für Schritt, eine Sache nach der anderen. So ist jede Führungsrolle. Man muss sich überlegen, einfach in der Organisationsstruktur, wie muss die Organisationsstruktur für die nächste Stufe ausschauen, wo ich so wenig wie möglich ändern muss und so wenig Risiko wie möglich eingehen muss. Das ist so die Grundfrage. Das heißt, die Organisationsstruktur für dich, für 100k, heißt nicht, dass du als Closing rausgehst. Auf gar keinen Fall, ja, in meiner Welt. Alright, dann Organigramm. Das heißt, jeder muss einen klaren Plan haben, wie soll die Organisationsstruktur für die nächste Stufe ausschauen. Muss nicht so komplex sein, kann auch simpel sein. Aber jeder braucht für die nächste Stufe einen klaren Plan. Und wenn man da keinen klaren Hiring-Plan hat oder den regelmäßig über Bord wirft, umändert und so weiter und so fort, dann ist man als Company einfach am Schwanken, am Hin- und Her-Jumpen und dann kommt man nirgends hin, ja. Das heißt, das ist sozusagen die nächste Stufe. Dann als nächstes geht es um dich als Ressource. Du bist die wichtigste Ressource in deinem Unternehmen. Ohne dich kann nichts entstehen. Schwierig, am Anfang musst du die Sache machen. Deshalb musst du dich als Ressource gut planen und strukturieren. Das heißt, aus dem Organigramm und aus der Organisation, wie sie sein soll, musst du überlegen, okay, was sind die Dinge? Erstens einmal, wie schaut mein Kalender aktuell aus? Ja? Das heißt, du musst schauen, okay, wie schaut mein Kalender aus? Den würde ich dir empfehlen, in Farben aufzubauen. Je nach Rolle, in welcher Rolle du bist, damit du die Farben aufgeteilt hast. Dann weißt du, okay, wie schaut mein Kalender aus? Ja? Und dann, was ist das Ziel? Was ist das Ziel an Aufgaben und Rollen, die ich loswerden will, die ich abgeben will, damit ich mehr Zeit habe? Am Anfang muss man viel Buyback Your Time machen. Du musst deine Zeit zurückkaufen von der Struktur her, dass du neue Dinge sozusagen implementieren kannst. Und das Dritte ist dann am Ende des Tages nur mehr ein Projektplan, ein Wachstumsplan. Welche wenigen Projekte sollst du in welcher Zeit umsetzen, um Ergebnisse zu kreieren? Das heißt, welche Rollen musst du skalieren, was musst du machen? Bei uns beispielsweise, wir müssen die Rollen vom Account Manager skalieren, Online Marketing Consultant, Closer und Setter. Dann müssen wir den Adspend skalieren, das Content-System steigern und das Team besser trainieren, that's it. Und dann irgendwann einmal wird der Teamlead vom Account-Management notwendig sein und der Teamlead im Closing notwendig sein. Ja? Und das ist im Prinzip die Struktur und darunter ergeben sich halt ganz, ganz viele Projekte, die man machen muss und die kreiert werden müssen. Und damit hat man dann einen klaren Fahrplan vom Business, das man bauen will. Und dann würde ich empfehlen, dass man alle 6 Wochen, so machen wir es zwischen 4 und 6 Wochen, hergeht und sagt, okay, die KPIs, wo sind wir unterwegs und was sind Projekte, die wir in den nächsten 4 bis 8 Wochen ungefähr attackieren wollen. Damit man weiß, okay, was sind die fokussierten Themen, die wir angehen wollen. Und da ist weniger, ist mehr. Du willst nicht zu viel auf deiner Agenda haben und nicht zu viel jumpen und nicht zu viel Ding und her machen. Als wir damit angefangen haben, war unsere Liste ultra lang und wir haben am Ende des Monats nichts umgesetzt gehabt. Ja? Mittlerweile wird die Liste immer kürzer und kürzer und kürzer und kürzer, auf die elementarsten Dinge fokussiert und konzentriert. Ja? Und somit hat man eigentlich ultra Klarheit, welches Business will man bauen, welche Richtung will man gehen, was will man machen und wie soll die Struktur dafür ausschauen. Und das ist im Grunde in dieser Datei relativ simpel runtergebrochen. Ja? Und zwar in dieser Datei geht es grundsätzlich darum, am Anfang willst du mal die Kennzahlen wissen, wo stehst du, wo sind deine Kennzahlen, wo willst du hin. Dann, wie schaut dein fertiges Organigramm aus? Beim Organigramm ist es grundsätzlich so, was ich mittlerweile sehr stark empfehlen würde, es ist, wer hat eine Person in der Firma, ich weiß es hat fast keiner eine Firma, eine Person in der Firma, die sich ausschließlich um dieses ganze technische Zeug kümmert. Ich würde keinem Geschäftsführer, ich würde keinem Geschäftsführer empfehlen, der mehr als 40.000, 50.000 Euro Monatsumsatz macht, sich um Themen kümmern, natürlich CRM willst du verstehen, aber Automations, Calendly, Slack, dieses ganze Zeugelwerks, das würde ich eigentlich keinem empfehlen. Wir haben, als wir angefangen haben, haben wir nur mit der Tech-Person angefangen bei Heartbeat, weil die aus unserer alten Firma noch überblieben ist, mehr oder weniger, und haben eigentlich nichts zu tun gehabt, der hat den ganzen Tag eigentlich nichts gemacht, aber wir haben behalten, weil ich gewusst habe, ich würde das ganze technische Zeug niemals angreifen und ich weiß eh, dass wir gleich Umsatz machen werden, deshalb lass ihn und der burnt halt im Monat irgendwie 4, 5k, aber scheißegal, Hauptsache ich muss das nie angreifen. Ja? Und das würde ich jedem, tatsächlich jedem empfehlen, ab einer gewissen Größe. Das sehe ich so als Time-Waster bei so vielen Unternehmern, dass die einfach dieses Drecks-Sapier bedienen, Slack, dieses ganze Scheiß, dieses ganze Zeugelwerk selber machen, weil das ist so diese 100% konträre Aufgabe zu Umsatz machen, zu Führung machen. Das ist 100% konträr. Ich muss da irgendwie so scheiß Excel-Monkey machen. Ja? Und das ist ganz, ganz schlecht. Ja?
Was zahlst du dann so mit dem Technik-Premier?
Es kommt darauf an, zwischen 3, 4, 5, irgendwie so in der Range. Sowas willst du intern haben. Ich würde auch niemandem empfehlen, auf einen externen Dienstleister zu greifen. Wir bauen CRMs, aber wir verwalten keine fucking CRMs. Weil ein CRM, jeder, der mal ein CRM über ein Jahr gehabt hat, weiß, es wächst, es verändert sich, es entwickelt sich, so wie die Firma. Und wer das nicht intern hat, der schneidet sich hardcore selbst ins Blut. Ich würde sowas wie, keine Ahnung, das macht wirklich in meiner Welt ultra wenig Sinn. Hast lieber jemanden intern, der das top-notch macht, richtig gut macht, ständig optimiert. Und wenn der Zeit hat, kann er Cold-Mailing aufsetzen, weil damit kann er Umsatz machen. Der kann einen Recruiting-Prozess bedienen, wo er einfach die Recruiting-Ads aufsetzt, wo er die Recruiter, die Bewerber qualifiziert und so weiter. Es gibt so viele Tätigkeiten, die man dieser Person geben kann, die du als Unternehmer einfach fucking nicht machen solltest. Diese Operator-Stelle, diese technische Stelle, jeder, der irgendwie 40, 50k monatlich macht, das gehört als Stelle besetzt. Das wird die Organisation langfristig so viel effizienter machen und dem kannst du so viele relevante Dinge in die Hand drücken. Dann ganz kurz, bevor wir noch weitergehen, eine Sache, die ich in manchen Firmen sehe, eine HR-Stelle. Manche Unternehmen kommen auf die Idee, eine HR-Stelle zu kreieren. Das finde ich die größte, wir haben es auch fast gemacht, das ist die größte Waste-Stelle ever meines Erachtens nach.
Du bist ja schneller Action-Taker. Deshalb hol dir unser 48-seitiges Sales-Team-Playbook. Keine Sorge, das ist kein ChatGPT-Rotz, sondern es ist echt intensiver Content mit ganz, ganz vielen Videos dazu, wie du ein Sales-Team nachhaltig aufbauen kannst, wenn du dein Business nachhaltig skalieren möchtest und auch aus dem Sales rauskommen könntest. Und ja, es ist auch perfekt geeignet, wenn du schon 3, 4, 5 Sales-Mitarbeiter hast. Deshalb klicke auf den Link unter diesem Video und holst dir kostenlos.
HR ist heutzutage anders aufgebaut. HR besteht aus Marketing, wo du gutes Social Recruiting machst, Bewerbermanagement, was keine komplexe Aufgabe ist, wo man im Prinzip simple Sachen macht und aus Interviews führen, was wieder eine High-Leverage-Activity ist. Das bedeutet, das eine ist eher eine Marketing-Aufgabe, das andere ist eher eine Automations- und simple Aufgabe und das andere ist eine gute Verkaufsaufgabe. Die gute Verkaufsaufgabe, die Interviews führen, je nach Rolle macht es ihr oder jemand aus dem Team, der sehr, sehr gut grundsätzlich verkaufen kann, ja? Weil du musst das Unternehmen verkaufen. Und das Bewerbermanagement liegt im Marketing. Wer auch immer die Ads schaltet, wer auch immer das macht, das liegt im Marketingbereich. Ja? Und das Bewerbermanagement soll die technische Person im Best Case machen. Na, erste Gespräche würde ich nur den Leuten delegieren, die es wirklich gut können, meines Erachtens nach. und das ist viel Selling. Das heißt, jemand, der nicht ein richtig guter Setter ist oder ein richtig guter Cold Caller, das ist so die Mindestverkaufsskills, die du haben möchtest in jemanden, der die ersten Interviews führt. Richtig überzeugt von der Company und mindestens exzellenter Setter oder exzellenter Cold Caller. Das ist das Mindestverkaufsskill, den du haben möchtest. Sonstige Assistenzrollen würde ich nicht großartig empfehlen. Ich würde empfehlen, dass man diese technische Person, die viel Automations macht, denen Assistenzaufgaben noch gibt. Ich würde nicht empfehlen, dass man eine Assistenz hat, die irgendwie 5.000 kostet monatlich und irgendwie auf der Payroll ist und keine wirklich konkreten, klaren, direkten Aufgaben hat. Gibt es auch in Firmen. Würde ich einfach nicht empfehlen.
Welche Rollen würdest du immer auf eine Payroll setzen, wo du sagst, wir sollen auf jeden Fall fix angestellt sein? Und was sind Rollen, wo du sagst, kannst du einfach als Freelancer...
Was Freelancer heißt und was fixe Payroll heißt, ist eine relative Sache. Was für mich und im Kontext fällt, was wir als fixes Teammitglied 100% reinheiern, es gibt nur zwei Aufgaben, die wir nicht als fixes Teammitglied voll reinheiern. Das sind Video-Editor und Grafiker und theoretisch jemand, der Webseiten baut oder so. Das sind die einzigen zwei Rollen, die wir nicht voll reinheiern, weil voller Fokus ist wichtig und richtig und gut. Deshalb, das wären die einzigen Sachen, theoretisch, wenn man jetzt einen Buchhalter, Forderungsmanagement-Guy hat, der kann von mir aus auch andere Sachen machen, aber alle anderen will ich culturemäßig voll bought in haben. Unser Designer zum Beispiel, der absurd Schweine viel Geld kostet, hat aus unserem Team noch nie wer gesehen, und, also das Team, zwei Leute aus dem Team oder drei Leute haben ihn schon gesehen und der ist seit Anfang Heartbeat unser Designer, mehr oder weniger. Das sind die einzigen Stellen, die ich als Freelancer sagen würde, die sind fein. Coldcaller auf gar keinen Fall, also Freelancer, wo man halt sagt, der macht andere Dinge auch noch. Sales auf gar keinen Fall, Fulfillment auf gar keinen Fall, genau. Also. Als Setter im B2B kannst du immer Cold-Akquise machen. Ja? Wenn du nicht genug Ad-Leads hast, mach fucking Cold-Akquise. Wenn ein Setter sagt, er will keine Cold-Akquise. Geil, super geil, vielen Dank. Ich kann dir ganz viele Unternehmen empfehlen, wo du hingehen kannst.
Also dann ist es Red Flag quasi.
Auf jeden Fall. Warum? Erstens. Wer gut Kaltakquise macht, ist astronomisch viel besser im Setting. Da liegen Welten dazwischen. Das haben wir gesehen, als wir richtig gute Call-Caller zu Setting gemacht haben. Die haben plötzlich rasiert. Ja, das ist das Erste. Weil die Ad-Leads, die du anrufst, da ist immer so eine Frage so, ja, habe ich Interesse, habe ich kein Interesse? Ja, der wollte sich das nur mal anhören. Ja? Und dann hast du einen Setter da drinnen, der irgendwie nicht einmal behandeln kann und die ganze Zeit, und die haben alle, die Leads landen alle im Follow-up und du denkst, komisch, bei dem Setter, der ruft die gleichen Leads an wie die anderen, der legt 3 Sales-Calls in der Woche und alle landen im Follow-up. Und nach 4 Wochen kommst du drauf, er ist einfach nicht gut. Und deshalb, wenn ich Kaltakquise machen will, richtiges Problem meines Erachtens nach. Grundsätzlich ist es eine gute Verdienstmöglichkeit auch für ihn. Und es ist ein krank gutes Skilltraining. Ein krank gutes Skilltraining. Und deshalb jemand, der damit große Probleme hat, wenn ich jetzt als Closer reinhole, muss der von mir das nicht Cold Calling machen. Ja? Wenn der ein krankes Closing-Track-Record hat, dann kann er als Setter anfangen, einmal für 3-4 Wochen. Aber wer als Setter reinkommt und sagt, ich bin der Setter des Jahres, Alter, ich bin der Beste und ich mache auf gar keinen Fall Kaltakquise, so, what's the point, Alter? Wenn du Kaltakquise machst und der Beste bist, dann outperformst du die anderen und bist eh geil. Was willst du dann? Weißt du, ich meine? Jeder, der so reinkommt, das ist so ein bisschen Ego wieder. Oder Ängste oder Schwierigkeiten, irgendwelche mentalen Blockaden, würde ich nicht reinholen. Es gibt so viele Leute am Markt, die Setting und Cold Calling. Die Stelle ist so absurd einfach zu besetzen. Auf gar keinen Fall irgendwie so einen reinholen, der hat sich zu gut ist für Kaltakquise.
Ich hatte mal keinen Bock auf Cold Calling, deswegen habe ich gar keinen für Cold Caller.
Na, das ist nicht so. Das ist nur das Mindset. Am Anfang, als wir angefangen haben, habe ich das auch geglaubt. Mittlerweile, du framest die Leute einfach rein, holst sie in deinen Tunnel und dann glauben sie, was du glaubst. Das ist Führung. Du musst einfach, das ist Führung. Die Menschen müssen glauben, was du glaubst. Wenn das der Case ist, laufen alle in eine Richtung. Das ist Winning. Social Recruiting und Indeed sind mit Abstand die zwei besten Wege zu rekrutieren. Man kann nicht, also noch nie hat der Kunde von uns nicht viel zu viele Bewerber gehabt. Ist nicht möglich. Ist nicht möglich. Wenn du in Österreich rekrutierst, musst du als Beste aus der Situation machen. Ja, das heißt, du musst ein bisschen... Naja... Es ist halt ein Grund, warum ich zu jedem Kunden sage, hey, rekrutiere, mach remote, weil du halt 10.000 Mal einfacher rekrutierst. Die Leute, die wir im Team heute hätten, Alter, wenn wir in Graz sitzen würden, unser Team würde nicht so ausschauen. Ja? Das ist Fakt, das ist Fakt. Weil du einfach viel einfacher einen größeren Talentpool hast. Nichtsdestotrotz geht's, du musst halt das Beste aus der Angabe machen. Das heißt, du musst halt wahrscheinlich mehr spenden, du musst wahrscheinlich mehr Gas geben, du musst, wenn du willst, dass die alle österreichisch auch noch sprechen, musst halt wahrscheinlich... ein bisschen mehr Ausdauer einfach am Recruiting, ein bisschen mehr spenden, ein bisschen mehr ausgeben. Und wahrscheinlich sogar in Österreich gibt es noch die ein oder andere Plattform, wo ich weiß, dass die gibt, die eventuell da auch noch gut sein kann. Das darf halt nicht zu awoke, komische Plattform sein, wo die halt alle 4 Stunden Woche machen wollen und irgendwie solche Leute sind. Das ist halt dann schwierig. Aber gibt es schon noch ein, zwei Plattformen, was ich weiß, in Österreich. Da muss man halt ein bisschen mehr Klarinette spielen. Genau. Dann Head of Sales war früher mein Gedanke, es gibt einen Head of Sales. Mittlerweile würde ich es korrigieren. In meiner Welt gibt es einen Head of Closing, ein Head of Setting und ein Head of Account, Head of Cold Calling. Ja? Es gibt sozusagen die Rollen, die Teamleads von den einzelnen Vertriebsteams. ein Head of Sales drüber zu stülpen, ist in meiner Welt nicht maximal sinnvoll. Ja, würde ich mittlerweile sagen. Head of Closing macht Sinn, macht zum Beispiel aktuell ich, werde irgendwann einmal nicht mehr ich machen, aber solange man in den einzelnen Rollen drin ist, aber ein Head of Sales, der über das ganze Vertriebsteam steuernd agiert, etwas schwierig. Und wenn ein Hauptcloser glaubt, der muss Vertriebsleiter machen, auch verdammt schwierig. Warum? Weil es ein Unterschied ist, weil als Closer kannst du unendlich Follow-ups machen. Du kannst unendlich Follow-ups machen und du kannst Closing Calls haben. Du kannst theoretisch sogar inaktive Kunden reaktivieren, wenn das bei dem auf der Agenda ist. Das ist eine unendliche Aufgabe, eine unendliche Aufgabe. Und wenn der Vertriebsleiter ist und Führungskraft spielt, dann macht er nie Follow-up, außer das, was er unter Follow-up bezeichnet, und macht nie Reaktivierung. Und das heißt, er macht seine Closer-Aufgabe eigentlich nicht wirklich und seine Führungsaufgabe wird auch nicht wirklich gut gemacht. Deshalb, was du eher haben willst, ist, wenn du ein kleineres Team hast, ein Head of Outbound, der vielleicht gleichzeitiger Setter ist, den führst du so halbart und einen Closer führst du so halbart. Das ist mega simpel, das ist nicht aufwendig, aber das machst du. Auf gar keinen Fall einen Vertriebsleiter heiraten, auf gar keinen Fall einen Head of Sales, der über das ganze Vertriebsteam ist. Das wird nicht funktionieren, das wird nicht sinnvoll sein und es ist hoch ineffizient. Das größere Problem ist viel eher die Head of Cold Calling Rolle, das soll jetzt nicht abwertend sein, aber die ist echt nicht so kompliziert und komplex. Wenn du da einen Head of Vertriebsleiter hast, der weiß nicht, was verdient, dass der in die Head of Cold Calling Rolle geht, ineffizienter Use of Time. Dann wird das wieder nicht machen, das wird wieder nicht laufen, das gleiche im Head of Setting. Das müssen einzelne Rollen sein und Head of Closing ist eine einzelne Rolle. Es gibt keinen Vertriebsleiter drüber. Das bist am Ende des Tages du als Geschäftsführer und irgendwann einmal gibt es einen anderen Geschäftsführer, aber das ist im Prinzip die Struktur. Auf gar keinen Fall Head of Sales. Und ich kenne keine Firma und wir haben schon in Firmen reingeschaut. Das ist einfach ineffizient. Trust me, ein Head of Sales, hoch ineffizient in einer Organisation. 10-mal effizienter, wenn jede Rolle eine einzelne Vertriebsverantwortliche Person ist.
Würdest du alle Rollen mitnehmen oder gibt es Rollen, wo du sagst?
So gut wie es geht, so gut wie es geht. Unsere Technikleute haben kein Provisionsmodell. Schwierig, sehr schwierig, wie ist das incentivieren. Für jede SAP-Automation, die du draus kriegst, schwierig. Marketing auch nicht immer ganz einfach. Marketing auch nicht immer ganz einfach, weil Marketing ist so ein Team-Game. Ja? Der Copywriter muss mit dem Video-Editor zusammenarbeiten, muss mit dem Automations-Guy zusammenarbeiten. Das ist so ein Teamplay. Ja? Deshalb auch nicht ganz so einfach. Ja? Vertrieb, super einfach. Fulfillment, recht simpel. Nicht jede Fulfillment-Rolle, aber viele Fulfillment-Rollen sind recht simpel. Und genau. Aber so gut wie es geht, will ich jedem provisionieren, weil das Ziel von der Firma soll sein, dass es einen gemeinsamen Zug geht. Jeder hat Bock, jeder will voranbringen und wenn ein Win reinkommt, freut sich jeder. Weil zum Beispiel, was ich weiß, denen ist 100 Teammitgliedern und wenn ein Deal geclosed wurde, ist es jedem einen Buckel runtergerutscht, war jedem scheißegal gefühlt. Ja? Bei uns, jeder freut sich, jeder feiert, jeder ist happy, alle haben Spaß. Ja? Warum? Weil gefühlt das halbe Team dran mitverdient. Ja? Und deshalb, das ist halt so eine Culture und du willst jeden so gut wie geht daran incentivieren, meines Erachtens nach, weil Winning ist einfach immer lustiger, wenn es gemeinsam ist. Ja? Ist immer lustiger, wenn es gemeinsam ist. Keiner freut sich, wenn er allein gewinnt und irgendwie dasteht und sagt, ich bin der Geilste und man steht allein in einem Raum. Ist nicht schön. Ja? Sondern die andere partizipieren ist viel besser. Grundsätzlich ist es so, du willst nur den richtigen Kunden closen mit einem Deal und in eine gute Upsell-Struktur kriegen. Was meine ich jetzt damit? Der Neil Patel hat vielleicht schon irgendwer andere gehört, hat eine Online-Marketing-Agentur, machen 300 Millionen Euro Jahresumsatz und sind vor 6 Jahren gestartet. Was er sagt, er will den richtigen Kunden und wenn er ihn auf einen 2K-Deal closed, er selber als fucking Gründer-Geschäftsführer closed einen 2K-monatlichen Retainer-Deal. Könnte man sagen, hey, wie willst du eine 30-Millionen-Firma machen, wenn du das machst? Aber dieser Deal, den er closed, muss in einer Firma sein, wo er weiß, er kann damit einen 10-Millionen-Deal draus machen. Ja? Weil wenn er einen kleinen Deal delivert, kann er ausbreiten und spreaden. Und deshalb, was der Einstiegsdeal sein muss, das ist am Ende des Tages gar nicht so das Relevante. Wenn du weißt, du holst den richtigen Kunden damit rein und hast eine gute Fulfillment- und Upsell-Struktur, dann ist das Entscheidende eher viel, wie viel ist deine Acquisition-Cost pro richtiger Kunde mehr oder weniger und wie gut ist deine Ascension-Ladder und das im Prinzip, dass du die Kunden nicht churnen lässt, sondern drin lässt. Das ist das viel entscheidendere Modell. Am Anfang würde ich einfach schauen, dass ich effizient gut die richtigen Kunden reinhole mit der richtigen Erwartungshaltung und im Upselling einfach effizient drin bin. Aber am Anfang ist Frontend-Game, würde ich mich am Anfang, wenn ich Acquisition mache, weil nur bis die Acquisition richtig rund läuft, konzentriere mich voll auf die Neukunden-Acquisition und dann konzentriere mich voll auf die Verlängerungssystematik. Und wenn du das beides in Rollen besetzt hast, hast du ein sehr gutes Flywheel. Aber es muss jeweils im Frontend ein anderer, unter Anführungszeichen, Closer sein als im Backend. Wenn das die gleiche Person ist, langfristig gesehen, auch wieder super schwierig, weil wenn der Frontend-Closer, der kann ja unendlich Dinge machen. Follow-up und er kann selber Closing. Als Backend-Closer kannst du auch unendlich machen, weil du kannst Kunden begleiten, betreuen, mit denen Spaß haben, saufen, was auch immer machen und sellen. Ja? Und das kannst du beides unendlich machen. Das heißt, wenn du immer so beides machen musst, bist du nie wirklich im Fokus bei einer Sache und hast nicht Dinge. Das gehört getrennt, definitiv. Haben wir probiert, gehört getrennt. Du brauchst Cold Caller oder Setter, wenn du Ads hast, und dann braucht es einen Head of Setting, einer, der die Führungsverantwortung hat. Weil wenn du ein großes Fulfillment-Team hast, muss das Fulfillment-Team halt hinten gescaled werden. Das ist eine andere Baustelle, aber genau das gleiche in grün. Ja, ist genau die gleiche Struktur. Du brauchst ein gutes Recruiting, du brauchst ein gutes Ramping, du brauchst ein gutes Leadership, musst im Prinzip die Struktur und die Systeme haben, das hochscalen. Und musst einen haben, der dafür verantwortlich ist, dass die Kunden bleiben und drinnen sind und gut betreut sind. Einen Betreuer, einen Sales Guy, der versteht, wie er die Kunden begleiten und betreuen kann.
Auch das Thema idealen Kunden, den du reinzählst. Du hast einen Setter, der liegt in dir rein. Du selber hättest ihn vielleicht selbst in ihn reingelegt.
Ja.
So. Der hat das Potenzial, dann, sagen wir, dein Einstiegsangebot zu kaufen, aber hinten raus nicht.
Ja, dann wird ihm nichts verkaufen. Ja, weil du wastest time und das Einstiegsoffer ist nicht dafür gemacht, Geld zu verdienen. Auf gar keinen Fall den Sales, den Deal closen. Wenn du da holst du ja nur wen rein, der nicht reinpassend ist in der Firma, wenn du den nicht nachher upsellen willst, ist ein Einstiegsprodukt komplett am Thema vorbei.
Ja, genau.
Grundsätzlich, wenn du am Tiger Fleisch in den Käfig legst, dann ist der Tiger halt, ist das Fleisch grundsätzlich. Ja. Aber wenn das Fleisch halt ein stinkendes, ekelhaftes, nicht gutes Fleisch ist, dann wird der Tiger es auch nicht fressen. Ja.
Und die zweite Frage ist Homogenität in der Zielgruppe. Wir haben ganz klar definiert, wir haben vielleicht mal ein oder zwei Ausreißer, die dann rein zufällig dazu gekommen sind, aber sonst sind wir ja sehr stark IT, ja. Software, Tech, all diese so, ganzen nerdigen Leute.
Ja.
Ich sage aber auch, ich will diese ganzen anderen Leute nicht haben. Mhm. Ist das ein Ego-Trip oder würdest du sagen, bleib bei einer Zielgruppe?
Wenn man es im Fulfillment gut abgewickelt kriegt, ohne dass es Probleme ist, kann man inbound die Leute, die random zusätzlich noch daherkommen, mit reinholen. Wenn du irgendwann einmal den Markt weiter erweitern möchtest, musst du halt schauen, ob du es im Fulfillment smart und gut abgewickelt bekommst. Wenn es dein Fulfillment eher Schwierigkeiten auslöst, dann nicht so optimal. Beispielsweise bei uns, Personalberater haben zwischendurch Probleme bei uns verursacht, weil sie doch sehr anders sind und ich der Einzige war, der die wirklich beraten und begleiten konnte. Mittlerweile geht es besser, weil das Team größer ist, mehr Education da ist und so weiter und so fort. Wenn es sehr, sehr stark ultra an dir hängt und du daran hängst, dann würde ich eher im homogenen Thema bleiben. Und genau. Alright. Gut, so, noch ganz kurz, das sind wir durch. Ich würde auch empfehlen, es gibt kaum Vollzeitführungskräfte, würde ich auch nicht empfehlen. Wir haben kein einziges Teammitglied, müsst ihr auf das Organigramm schauen, aber ich glaube, wir haben kein einziges Teammitglied, was eine Vollzeitführungskraft ist. Bedeutet, sie macht keine relevante Fachkrafttätigkeit mehr. Wenn wir unser Head of Setting ist, der macht Setting, der macht zusätzlich noch Dinge. Es gibt niemanden, der rein in der Führung am Start ist, rein den ganzen Tag Führungsaufgaben hat. Das ist nicht maximal effizient. Das heißt, unser Head of Setting, was macht der? Setting selbst. Den ganzen Tag. Er hat 2 Stunden ungefähr Führungsaufgaben am Tag, that's it, sonst Setting. Head of Outbound, genau das Gleiche. In jeder Position genau das Gleiche. Dass du jemanden hast, der eine Vollzeit-Führungskraft ist, in den meisten Rollen echt nicht sinnvoll, weil du immer du willst jemanden haben, der in deinem Team der Killer ist und vorzeigen kann und so weiter. Da muss das Team schon echt breit sein und echt groß sein, dass es Sinn macht, deine Vollzeit-Führungskraft zu haben. Das ist in den wenigsten Fällen der Case und genau, das wäre sozusagen das bei Organigramm noch. Das heißt, jede Rolle, die bei uns Führungskraft ist, ist gleichzeitig Fachkraft. Ich bin ja auch Fachkraft. Jeder weiß, dass ich Calls mit euch mache, deshalb ich bin ja auch Fachkraft. Und diese nicht kaufen, dann ist es manchmal schwer, diese in einen Sales Call wieder zu bekommen, weil die anfangen zu ghosten und nicht mehr zu melden. Und ein guter Weg, um das bestmöglich zu schaffen, dass man die irgendwie wieder anangeln kann, nennt sich ein Reoffer. Ja? Was ist ein Reoffer? Ein Reoffer ist einfach etwas, um aus dem noch ein bisschen was rauszukitzeln. Den neugierig zu machen, dass er noch einmal in einem Sales Call kommt. Ich zeige jetzt ganz kurz einfach ein Beispiel und das End-of-Year-Offer ist etwas Ähnliches in die Richtung. Der Gedanke ist folgender, dass es einfach im CRM fixe E-Mail-Templates gibt, die der Closer 2 Wochen, nachdem er der Closer nicht geclosed hat, eine E-Mail raussendet mit einem Reoffer, um diesen Interessenten noch einmal zu begeistern, noch einmal irgendwie Neugierde in ihm zu erwecken und ihn versuchen noch einmal zu erreichen und in einen Sales Call zu bekommen. Jetzt einfaches Beispiel vom Reoffer. Das ist eine E-Mail, die ihr hier seht, die wir praktisch verwenden. Ja? Ganz einfaches Beispiel. Wir haben einen Accelerator, den wir verkaufen, Einstiegsoffer. Grundsätzlich ist es so, das geht für 3 Monate. Und wenn jemand zum Beispiel uns ghostet nach dem Sales Call und der Folge Call und er will nicht kaufen aus irgendeinem Grund, ja? Dann senden wir nachher ein Reoffer raus. Eine Möglichkeit des Reoffers, und es gibt mehrere Möglichkeiten vom Reoffer, heißt, man macht das Angebot irgendwie noch eine Spur sexier, attraktiver, lustiger, komischer, was auch immer. Was wir zum Beispiel machen, ist eine 21-Tage-Garantie. Bedeutet, hey Vorname, wir schicken die E-Mail so raus. Hey Vorname, ich habe gestern im Meeting mit dem Stefan über dich gesprochen. Er meint, dass du ein sehr guter Fit bist, dass er bereit wäre, dir ein crazy Offer zu machen. Du bekommst eine Geld-Zurück-Garantie, nur basierend auf deiner Zufriedenheit. Wenn du unzufrieden bist, bekommst du also das Geld zurück. Das soll dir zeigen, dass wir eindeutig wissen, dass wir großartig dir helfen können. Soll ich dir mehr Infos zukommen lassen? grundsätzlich, wie ist es aufgebaut? Was wir machen, ist, wir machen eine 21-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, nach 21 Tagen könnte er, innerhalb von 21 Tagen könnte er das Geld zurückhaben, wenn er wollte. Bedeutet, schreiben wir das so ein? Nein. Es ist extra vage formuliert, damit das Interesse weckt und der Mensch so irgendwie sagt, oh, das klingt interessant, will mehr Informationen. Es steht nicht, hey, willst du einen Call buchen oder sonst was, sondern nur, soll ich dir mehr Informationen zukommen lassen, dass die Einstiegshürde so gering wie möglich ist, damit er antwortet. Es ist vom Framing her und von der Formulierung so geschrieben, dass es so wirkt, als ob es echt formuliert wäre für diesen Menschen. Ja? Damit es maximal so ausschaut wie eine echte E-Mail. Es ist Fließtext, das heißt, es ist nicht mit schönen Absätzen, nicht schönes Marketing-Blabla drinnen, nicht irgendwelche Marketingbegriffe, sondern die E-Mail schaut aus wie von einem Sales-Rep geschrieben. Ja? Und das ist sozusagen die Struktur. Damit schickt man das raus und macht dann Follow-up und versucht, ihn in den Call reinzuholen. Und dann kann man ihn damit noch einmal closen. Kriegt man jeden damit geclosed? Auf gar keinen Fall. Aber der Follow-up-Aufwand ist absurd gering, es zu machen. Und der Return davon ist sehr, sehr, sehr gut. Ja? Und das kann man einfach, wenn man das konstant, kontinuierlich an alle Leads macht, die nicht kaufen, wird man dadurch 1-2 Deals im Monat easy zusätzlich reinholen. Na, grundsätzlich begrenzen wir das nicht. Aber wenn wer damit nicht kauft, dann ist es relativ simpel. Es gibt auch das Einfache vom Cashflow. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, der hat Liquiditätsschwierigkeiten, dass er in 5 Raten zahlen kann oder wenn er einen Workshop Reoffer hat oder wenn er den Workshop vergünstigt, schon gepitcht, also er hat den unseren Einstiegsworkshop schon gepitcht bekommen, dann würde er den vergünstigt bekommen. Wenn er keinen Workshop noch gepitcht bekommen hat, könnte er den Workshop sozusagen gepitcht bekommen. Schick die Datei gleich auch in den Slack-Channel rein. Das kannst du von einer Woche, das muss der Closer im Gespür haben, von einer Woche bis 3-4 Wochen, irgendwann da in dem Zeitraum, nach dem Sales Call, wenn der Folge-Call nicht geschaut hat und das jetzt nicht ein Lead ist, der sagt, Alter, in einem Monat kaufe ich sowieso, quasi so gefühlt, dann nett, aber ansonsten schickst du es einfach standardisiert, systematisiert rein. Wie wir es haben, ist, ich zeige es mal ganz kurz, wir haben, ich glaube, ich habe es unten mit Screenshots hinterlegt, genau. Wir haben in der Custom Activity Sales Call durchgeführt, haben wir ein Feld hinzugefügt, wo einfach steht, wann du das Reoffer rausschicken sollst. Eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, zwei Monate, drei Monate oder gar keins. Ja? Und das ist bei der Custom Activity Sales Call durchgeführt. Je nachdem, was da steht, wird eine Task automatisch für den Closer in dem Zeitraum erstellt. Das heißt, er muss nicht nachdenken, er kriegt es automatisch als Task zugewiesen, geht dann in die Task rein und kann die E-Mail versenden. Das heißt, das ist wirklich null Denkarbeit. Weil in so einer Automation können viele, viele Fehler passieren. Ja? Das heißt, sagen wir, der hat dir auf WhatsApp geschrieben und du vergisst es dann auszustellen. Dann hast du gesagt, wir machen einen Call und dann kriegst du eine E-Mail, denkst du so, Alter, was ist jetzt los? Und so weiter und so fort. Du musst auch entscheiden, welche E-Mail kriegt er. Sowas würde ich nicht automatisieren. Dieser Aufwand vom Closer pro Lead von einer Minute zahlt sich aus, dass er da manuell reingeht. Weil damit kannst du einfach zu viel verkacken. Das muss man im Gefühl haben, wann man es rausschickt. Ich würde sagen, es soll halt nicht komisch, cringe und weird sein, dass du es irgendwie direkt rausschickst. Es muss halt in einem guten Kontext sein. So. Keine Ahnung, nach einer Woche kannst die E-Mail kann ja bei euch sein, hey, ich bin mit der Julia jetzt abgestimmt und wir haben dann noch immer Gedanken gemacht, du bist zwar ein geiler Kunde, wir wollen die unbedingt gewinnen, deshalb so oder so. Es muss halt ein guter Kontext formuliert sein und smart formuliert sein, damit es vom Gefühl ist und dann kannst du dir überlegen, wann du das sendest. Ich würde mir das direkt nach dem Sales Call einfach definieren, wann ich das sende. Und wenn du das Gefühl hast, die Task kommt auf und du denkst, dem Lead mag ich es noch nicht schicken, dann machst du halt die Task für 2 Wochen in die Zukunft ausgeschaut. Also Fingerspitzen auf jeden Fall.
Oftmals geht man ja so auseinander, der kauft nicht und sagt dann so, ja, jetzt gerade nicht, aber ab Februar auf jeden Fall relevant.
Genau.
Schicke ich dem dann auch schon Reoffer oder glaube ich,
das musst du als Closer im Gespür haben, ist das so ein Lead, der dir wirklich erzählt hat, im Februar ist relevant oder ist es einfach klassischer Bullshit und es ist im Februar nicht relevant, weil es ist jetzt auch schon relevant, aber es ist halt irgendwie aus irgendeinem Grund macht das Stalling. Das musst dann halt du als Closer im Gespür haben, was ist es? Von der Logik her ist es so, es ist Hardcore-No-Brainer-mäßig aufzusetzen, du hast keine Downside damit, weil die Leads, die dich ghosten, kriegst du sowieso nicht mehr an Apparat, wenn du das rausballerst, kriegst du davon schon einige noch an Apparat. Es ist einfach eine neugierige E-Mail, du siehst eh, wie sie geschrieben ist. Wenn man irgendwie annähernd Interesse hat, dann fragt man sich schon, was jetzt los ist. Weil außer du hast genau das gleiche Produkt im Sales Call gepitcht, dann wäre es nicht ganz optimal. Und deshalb, was ich machen würde, ist einfach für ein Einstiegsangebot und für das Angebot überlegen, welche Reoffer-Möglichkeiten hat man. Immer pro Angebot 2-3 Reoffer-Möglichkeiten haben, die man dann noch nachgibt. Ja, wenn man, keine Ahnung, 4 Monate Agenturdienstleistung verkauft, dann mache ich vielleicht als Reoffer, dass er nach einem Monat kündigen kann. Und das krassere Reoffer davon wäre, er kommt nur mal einen Monat rein oder so. Und man überlegt sich so, wie die Reoffer-Strukturen sind und an wem man was sozusagen anbieten will. Einmal durchgedacht und systematisiert verwenden. Ja? Einmal aufgesetzt im CRM, mit den Umsetzungsdingen im System hinterlegt und man kann das strukturiert immer wieder verwenden. Das sind noch andere Wording-Möglichkeiten, hinterlegt einfach, wie man das Ganze anders werden könnte. Ja?